Klein, aber hart.
Erstmal nochmal einen wunderschönen guten Morgen, Herr Klein.
Guten Morgen, Tag, Herr Hart.
Hallöchen, ja, die Woche. Pfingsten war ja nun erstmal in dieser Woche. Das heißt, ich war zelten, ich war Camping. Darf ich nochmal kurz die Empfehlung aussprechen? Ja, so ein bisschen Schleichwerbung machen. Halbinsel Ratsch, nördlicher Spreewald, wunderschön, toller Campingplatz. Was mir dummerweise passiert ist, ich habe mir irgendwas eingefangen, also irgendwie Erkältung, bisschen Magen-Darm. Beim Camping sagt man dann, glaube ich, ich habe jetzt Campingstuhl. Ja, aber ansonsten war es sehr schön. Das ist ja für mich Neuland. Bist du Camper? Wir hatten letztens, glaube ich, kurz drüber gesprochen.
Jein, also ich habe früher so Studentenzeit, habe ich viel Camping gemacht. So die Urlaube waren immer so in südlichen Gefilden mit dem Zelt rumgezogen und so. Und ich, also es ist immer so was Nostalgisches noch dabei, dass ich immer wieder denke, ach, es wäre doch schön und so in der Natur. Und dann kommt die Erinnerung auch tatsächlich wieder zurück, wie die Ameisenstraße quer durch meinen Schlafsack ging und dann sage ich wieder, muss auch nicht mehr sein.
Ich erinnere mich. Ja. Was hatten wir noch diese Woche? Du hattest ein Defizit letzte Woche, du hattest noch nicht so viel Spargel gegessen. Hat sich das geändert?
Nicht so wahnsinnig viel. Also in anderen Jahren habe ich mehr gegessen. Ich habe dieses Jahr aber mehr grünen als weißen Spargel bisher gegessen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt mich irgendwie nochmal rausreißt oder so, aber nee, nicht so viel. Du?
Nö, man sagt ja, Spargel fragt nicht, Spargel spekuliert nicht, Spargel weiß. Ja. Also weißer Spargel war es bei dir. Ja, das ist ja schön zu wissen. Prima.
Was hat aber man noch? Erdbeeren, jetzt mal um die Ernährung durchzugehen. Erdbeeren, hast du schon genug Erdbeeren gegessen?
Noch nicht genug, aber ich bin ein ganz, ganz großer Erdbeer-Fan, muss ich sagen. Und ich freue mich, wir haben ja in dieser Woche, schön, dass du das aktuell so ansprichst, wir haben ja in dieser Woche in Sachsen die offizielle Eröffnung der Erdbeersaison gefeiert. In, weiß gar nicht, in Nordsachsen, glaube ich, irgendwo in Sörnsig ging es los. Das gilt dann wahrscheinlich auch deutschlandweit, Erdbeersaison. Und es ist ja eine richtige Vitaminbombe, Erdbeer. Und wir hatten ja in dieser Woche auch in der Sendung das Thema, ich kenne es ja noch als Kind, dass die Erdbeeren klein geschnippelt wurden, dann gezuckert, eine Nacht stehen lassen und dann am nächsten Tag mit eiskalter Milch.
Oh. Also das ist, glaube ich, so ein lukulischer Tipp, der sich wahrscheinlich nicht groß durchsetzen wird.
Ja.
Lukulisch?
Lukulisch? Kulinarisch, glaube ich.
Ja. Kulinarisch ist auch schön. Ja, genau, das war eines der Worte, das ich gesucht hätte. Oder gastronomisch oder sonst was. Aber ich fürchte, du wirst da wahrscheinlich in der Küchenschlacht oder bei ähnlichen Sendungen nicht groß punkten können.
Warum nicht? Ach so, das finden die nicht mal gut.
Ja, wahrscheinlich ist das zu simpel. Also ich habe ja mich jahrelang auch meine halbe Pubertät von Haferflocken mit Milch und Zucker ernährt. Fand ich damals ganz toll. Und Schokostreusel drauf.
Ja.
Hoppala, da kommt dein Campingschnupfen.
Da kommt
wieder,
der Campingschnupfen, genau. Hätte ich mehr Erdbeeren gegessen, aber da war ja die Erdbeersaison noch nicht eröffnet. Dann hätte ich mehr Vitamin C gehabt, dann wäre es mir vielleicht nicht passiert. Wir müssen natürlich das Thema zu Pfingsten, Micha. Natürlich das Thema. You look amazing. I'm so lucky. Also hier Meghan und Prinz Harry. Die Royal Hochzeit, die königliche Hochzeit. Und was ich total verblüffend finde, eben dieser Spruch, da gibt's ja diese Lippenleser. Also man kriegt ja da die offiziellen Kommentare mit. Und dann gibt's die Lippenleser und die haben wohl erkannt oder wollen erkannt haben, dass er zu ihr gesäuselt hat, you look amazing, I'm so lucky. Ist das nicht toll?
Ach. Ja. Ich habe von irgendjemandem gehört, dass vorher, als sie bei, also Harry und William da vorne standen, dass er sagte, ich scheiß mir gleich in die Hosen. War das ein Gerücht oder stimmt
das
wirklich?
Nee, das verwechselst du. Es gibt dann so Seiten, die das quasi auch wie synchronisieren. Bei YouTube kann man das machen. Und das ist dann aber eher spaßig gemeint. Und das heißt dann, und dann machen die das so auf Gag und auf Spaß. Und dann sagt der William zum Beispiel auch so Sachen wie, denkst du auch, dass wir ja eigentlich nur Marionetten sind und dass sich alle über uns lustig machen? Und solche Sachen werden da.
Ach, ja. Also es waren Fake News.
Ja, das ist mir dann
angekommen, als hätte er es wirklich gesagt.
Nee, das ist klassische Fake News gewesen. Und was eben tatsächlich real sein soll, you look amazing, I'm so lucky. Soll Harry zu seiner Meghan gesagt haben. Und ich finde das so erstaunlich. Ja, das Leben ist eben doch mehr Rosamunde Pilcher als 50 Shades of Grey zum Beispiel, ja. You look so amazing, ja. I'm so lucky. Das ist so romantisch, das ist so Liebe und das bestärkt mich wieder in meiner Überzeugung. Es werden, glaube ich, mehr Schokoherzen verkauft als Kabelbinder und so ist es wirklich in der richtigen Welt, oder?
Ja, wobei ich hatte mit dieser Hochzeit große Probleme. Ich muss gestehen, ich bin ein großer Fan von Suits, also der Fernsehserie, wo Meghan Markle mitspielt. Und ich finde die super und ich habe gerade witziger witzigerweise ein paar Tage vorher und auch nach der Hochzeit die Serie parallel geguckt. Und wenn du dann in der Kirche siehst, wie die halbe Anwaltskanzlei da sitzt, ja, dann fragst du dich immer, ob gleich einer aufspringt und irgendjemand verklagt. Und wenn dann drei Tage später sie wieder im Fernsehen mit ihrem Anwaltskollegen da ins Bett geht und sich freut, dann
was die Megan mit dem Anwalt? Was? Das macht
ja,
sie nicht,
na klar, in der, so, Serie ach,
in der Serie.
In der Serie hat sie doch einen anderen. Ja, logisch, nicht den Harry.
Ich kenne das gar nicht.
Mir auch, ja, siehst du? Also, aber es ist auch für mich dann schwer, diese zwei Realitäten so auseinanderzuhalten.
Mhm. Sie muss ja jetzt einen Benimmkurs machen, habe ich gelesen. Das heißt, sie bekommt jetzt wohl eine der kampferprobtesten Beraterinnen der Queen an die Seite, die Megan, und muss jetzt quasi so, was ja wie die Benimmregeln studieren, was man eben so braucht als was ist sie geworden? Herzogin, glaube ich. Ja, ich glaube, sie hat zur Hochzeit, also das ist aber auch schön, stell dir mal vor, du bekommst zur Hochzeit einen Herzogstitel, einen Herzogentitel geschenkt.
Ja. Oh. Aber weißt du, wie die auf Englisch heißt? Die heißt ja die Herzogin oder sowas.
Herzogin.
Das ist die Duchess. Und sie ist die Duchess of Sussex. Duchess. Sprich das mal aus mit so zwei Champagnergläsern im Kopf. Hello, Duchess of Sussex.
Da komme ich ja auf Sachen. The Duchess of Sussex.
The Duchess of Sussex.
Duchess of Sussex.
Hattest du schon Sex mit der Duchess of Sussex?
Nein, ich hatte keinen Sex mit der Duchess of Sussex. Das sind so die Gespräche, die wahrscheinlich geführt werden. Ja, was hatten wir denn noch so Schönes? Ja. Pfingsten. Polizeiaktion an bayerischen Flughäfen. Hast du das mitbekommen? Und zwar...
die Schulschwänzer, richtig.
Würde mich deine Meinung mal interessieren. Polizeiaktion an bayerischen Flughäfen zu Beginn der Pfingstferien, falls Ihnen das entgangen ist. Und tatsächlich wurden 20 Familien aufgegriffen, wo die Eltern lieber mit den Kindern in den Urlaub geflogen sind oder fliegen wollten, als die Kinder noch zur Schule zu bringen, irgendwie am letzten Tag. Also die haben die Kinder einfach eher aus der Schule genommen, haben gesagt, die Kinder sind krank und dann heimlich in den Urlaub. Und das ist strafbar in Deutschland, das darf man nicht, das muss man offiziell beantragen bei der Schule und meistens kriegt man es nicht genehmigt. Und deswegen hat die Polizei das verfolgt und will das wohl in Zukunft auch noch strenger verfolgen. Da fragt sich natürlich der gemeine Bürger, hat die Polizei nichts Besseres zu tun?
Ja, aber das ist doch das, auf das sich das sind ja meistens auch dann diese Helikoptereltern, die ihre Kinder am besten noch bis in den Klassenraum mit dem SUV reinfahren und sich dann hinterher beschweren, dass die Türen kaputt sind. Nein, aber das finde ich völlig zu Recht. Also,
ehrlich?
Wir sind eine Gesellschaft, da muss man sich an gewisse Regeln halten, das müssen auch Kinder lernen und auch wenn der Urlaub dann vielleicht 50 Euro teurer oder billiger ist, da geht's ja wirklich ins Geld unter Umständen, aber trotzdem, ich kann doch nicht einfach sagen, so, ich ignoriere alles und ich bringe meinem Kind bei, nein, das muss sich nicht daran halten, dass es zur Schule zu gehen hat, sondern sage ich hier, wenn der Papa da unterschreibt, dass du nicht in die Schule gehst, dann gehst du nicht. Was ist denn das für eine Lehre fürs Leben? Ja, nee, also völlig korrekt, bin ich absolut dafür.
Aber muss man das mit der Polizei verfolgen? Also fällst du doch vom Glauben ab. Also du
nein, GSG 9. GSG 9 und, genau, und wer die Schwimmflügelchen nicht im Gepäck hat, sofort wieder... Weißt du, das sind auch die schreien gegen Familienzusammenführung und alles, aber dann sind sie dafür aus der Scheiße. Nee, bitte, da sollen sie hier, gerade im Allgäu oder was war, wahrscheinlich noch so ein Luxusflughafen,
ja, wo die Learjets dauernd landen und starten. Jetzt stell ich mir vor, wie die da rein gerannt kommen mit ihren schwarzen Masken, GSG 9, alles auf den Boden, alles hinlegen.
Kevin Jerome Pascal, wo bist du?
Ja, und dann kommt die...
Die Frau Müller-Schmidt-Thurgau hat heute Matheunterricht vorbereitet für dich.
Ja, stimmt. Dann geht's ab in Handschellen in die Schule. Sehr schön.
So gehört sich das?
Natürlich gehört sich das so.
So gehört sich das. Ja. Recht und Ordnung. Weißt du, die können in jedem Klassenzimmer ein Kreuz aufhängen, aber nicht die Kinder dahin holen in Bayern. Also.
Wir hatten was Interessantes in dieser Woche für Kinder. Und zwar, das ging, glaube ich, auch so ein bisschen durch die Bild-Zeitung, was ich so mitkriege. Ich lese das ja jetzt wirklich nur oberflächlich. Und zwar ein Hörbuch für Kinder, wo es um den Untergang der Titanic geht. Und das Ding ist wohl total erfolgreich. Und jetzt, weil wir gerade bei Helikoptereltern sind, gehen natürlich viele Leute auf die Barrikaden und auch Psychologen und sagen, wie kann denn sowas sein? Wie könnt ihr denn den Kindern sowas vorsetzen? Ja, ein Hörbuch für Kinder, in dem es um den Untergang der Titanic geht. Ja.
Und wahrscheinlich haben sie nur Angst, weil Jack und Kate, oder wie hießen sie, in dem Auto hinter der beschlagenen Scheibe irgendetwas taten, was in der katholischen bayerischen Schule nicht erlaubt gewesen wäre, oder?
Ich weiß es, vielleicht ist es auch anders. Ja, ich habe das Hörbuch jetzt, ich habe kein Hörbeispiel. Ich versuche es mir vorzustellen. Also, das ist der kleine Paul. Ja, Paul fährt zum ersten Mal in seinem Leben auf so einem großen Schiff. Eines Nachts macht der Paul auf und denkt sich, Mist, jetzt habe ich schon wieder ins Bett gemacht. Oh, das wird Ärger geben. Aber diesmal ist die Matratze viel nasser als sonst. Was ist da passiert? denkt
sich Paul. Kälter.
Und viel kälter. Oh,
wo kommen die Eiswürfel aus meinem Pipi her?
Genau. Ist das so? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, also.
Keine Ahnung. Es ist natürlich, ja, aber ist schwierig, ne? Da scheiden sich, glaube ich, auch die Geister. Muss man Kinder mit sowas konfrontieren? Gibt es demnächst das Tschernobyl-Hörbuch oder kommt da noch die Syrien-Krise für Kinder erklärt? Ich weiß es nicht. Aber auf der anderen Seite, das ist natürlich auch so. Ja, das macht aber natürlich auch Angst. Weißt, deswegen fliegen die Eltern wahrscheinlich auch einen Tag vor Ferienbeginn alle mit dem Flugzeug weg, weil die Kinder nicht mehr auf Kreuzfahrtschiffe zu bewegen sind.
Ja, aber allerdings, das könnte natürlich jetzt psychologisch auch interessant sein, wenn du deinem Kind jetzt Titanic vorspielst, das könnte eine Motivation sein, dass es doch noch schwimmen lernt, weil wir hören ja, dass viele Kinder viel zu spät schwimmen lernen und vielleicht hilft das ja was. Wie war das bei dir?
Es scheitert doch schon daran. Wir hatten doch diese Woche, hast du hier den Schülerpraktikanten da gehabt, Benito, ne?
Ja, Benito,
so, richtig. Der kennt das Traumschiff schon nicht mehr. Irre. So, die Jugend von heute kriegt vom Traumschiff im ZDF nichts mit. Ich finde, das ist jetzt auch nicht der größte.
Ja, aber 15 Jahre alt. Wir haben ihn gefragt, um es jetzt vielleicht nochmal Revue passieren zu lassen. Wir haben ihn gefragt, kennst du Sascha Haen? Ja, Schlagzeile war, Sascha Haen verlässt die Brücke. Also geht runter vom Traumschiff, hat sich mit dem ZDF überworfen. Kennst du Sascha Haen? Da hat er hämisch gelacht. Das hat er, glaube ich, noch nie gehört, Sascha Haen. Ja? Und dann hast du gefragt, kennst du das Traumschiff? Der kannte das Traumschiff nicht.
ZDF, er kannte das ZDF. Er hat das, schon was vom ZDF gehört.
Das kannte er immerhin, ja. Und hat uns erzählt, die jungen Menschen. Ja,
gut, aber wenn solche Kinder, weißt du, wenn die, früher war das doch der große Traum, eines Tages mal mit einem Traumschiff durch die Karibik zu schippern und dann zum Captain's Dimmer mit und die Wunderkerzen brennen da ab auf der Torte und so weiter. Das war doch der große Traum eines jeden Deutschen. Ja. Und dann von Beatrice in ihren Stöckelschuhen mit 85 über die Reling gekippt zu werden. Ja. So, aber diesen Traum gibt's ja dann gar nicht mehr. Und wenn die dann noch als Kinder direkt schon das Titanic-Hörbuch hören müssen, kann doch AIDA bald, kann alles dicht machen. Da passiert ja gar nichts mehr.
Ja, das ist ja auch schön, dass den Kindern da oftmals was erspart bleibt. Weil ich meine, ich habe ja auch davon geträumt, zur Kreuzfahrt und so weiter. Dann habe ich das mal gemacht, Karibik-Kreuzfahrt. Das war schon alles sehr, sehr schön. So ringsherum war AIDA, darf ich sagen. Und dann also so in der romantischen Stimmung, so diese Karibik. Dann gibt's ja immer diese Durchsagen vom Kapitän. Wo du denkst, hast ja auch immer so dieses Bild, Traumschiff, Kapitän, hast du ja so im Hinterkopf so ein bisschen so. Und auf einmal macht piep, 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 ging diese Lause. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, meine Passagiere, hier spricht Ihr Kapitän. Das war tatsächlich ein Leibscher. Aber ich fand das ja toll. Er steht oder stand ja auch zu seinem Dialekt. Aber das hat natürlich viel, das hat so die Traumwelt ein bisschen ins Wanken gebracht, ne? Auf der linken Seite.
Ich wundere mich gerade so ein bisschen, dass du.
Ja.
Was? Sehen Sie, wir haben die Elbe verlassen und sind jetzt angekommen im Bannermarkanal.
Auf der linken Seite sehen Sie St. Lüscher. Ja. St. Lüscher.
Sehr schön. Aber mich wundert ein bisschen, dass du auch diesen Traum von der Kreuzfahrt hattest. Ich dachte, in deiner Generation hat man eher so vom Kreuzzug damals geträumt.
Nein, also ich wollte wirklich immer zur See fahren. Das habe ich dir noch nie erzählt. Ich glaube auch im Sender nicht. Ich bin noch ein DDR-Kind. Deswegen, ich wollte gerade erzählen, wir haben ja noch bevor es in die Schule ging, wir haben ja noch im Vorschulalter schwimmen gelernt. Ja. Ich will nicht sagen, dass alles gut war in der DDR, aber manches war eben besser. Ich habe das ja gerade so als Vorschulkind noch erlebt. Und dann wollte ich tatsächlich zur See fahren. Ich wollte hier Nautik und sowas studieren. Das ging, glaube ich, in Greifswald damals in der DDR. Und ich wurde nach dem Abi aber abgelehnt, weil ich Westverwandtschaft hatte. So war das. Obwohl wir uns noch nicht kannten. Ja, das war meine Tante. Das war die Ingrid. Und Ingrid wohnte in Essen. Richtig, genau. Und da ging das nicht mit dem Studium. Und deswegen konnte ich nie zur See fahren. Deswegen bin ich zum Radio gekommen.
Weil die befürchtet haben, dass du in Greifswald in See stechend, dann über den Mittellandkanal, den Nordostseekanal und dann runter den, was ist denn das dann, Dortmund-Ems-Kanal, rüber und dann über die, da hinten quer durch nach Essen zu der rüber machen würdest mit dem Tretbootschwan vom Müggelsee.
Genau, oder was. Den Suezkanal noch mitgenommen und dann zack rüber. Nee, das war wirklich, und dann durfte ich das nicht machen, du musstest vorher, wie war denn das? Ah ja, ich hätte noch eine Ausbildung machen müssen, irgendwie als Matrose. Also ich glaube, du bist direkt nach dem Abi gar nicht zu diesem Studium zugelassen worden, also es wäre gar nicht gegangen. Du musstest dich vorher bei der Handelsschifffahrt irgendwie bewerben oder bei der Fischerei, ja, so als Matrose. Und selbst das hat nicht geklappt, wegen der Westverwandtschaft.
Und deswegen, du hast ja hinterher alle möglichen Patente gemacht und so weiter.
Ja, du kannst das war jetzt ja später.
So in Shantycore eintreten.
Da war dann immer so eine Sehnsucht dabei, doch mal so aufs Meer raus und doch mal fahren. Und ich habe dann wirklich alle Segelscheine gemacht, die man so machen kann. Also bis zum Seeschifferschein. Heißt wirklich so, Seeschiffer. Ich habe das Patent zum Seeschiffen. Oder Hochseeschiffer sogar. Ja, und musste mir dann...
Sogar bei Wellengang darfst du
schiffen. Sogar bei Wellengang. Bin ich einmal übrigens über Bord gegangen. Das ist ja eine ganz spannende Geschichte, wenn du auf so einem Segelboot bist, so 6, 8 Leute drauf, ist ja relativ klein. Die können ja bei gut Wind auch recht schnell werden, diese Dinger. Und meistens, das waren ja dann so Lehrschiffe, ja, wo wir dann so unsere Ausbildung gemacht haben. Du musst ja auch bestimmte Meilen absolvieren, bevor man dann die nächste Prüfung für das nächste Patent machen kann und so weiter. Und da waren eigentlich nur Jungs an Bord. Und wenn nur Jungs an Bord sind, ganz wichtige Regel, nie das Klo auf so einer Yacht benutzen. Ja, das sind ja so dann diese 12, 14 Meter Yachten. Und Klo sauber machen kostet im Hafen, glaube ich, extra 400-500 Euro. Deswegen gilt die Regel, wenn Jungs oder nur Jungs unterwegs sind, kann man ja eben auch über die Reling und so. Ja, also zumindest Pipi, zumindest klein und so weiter. Deswegen nie das Klo benutzen. Das Klo benutzen, weil kostet extra im Hafen. Und ich so über die Reling, du musst also gucken, dass du dann mit einer Hand dich irgendwie festhältst. Wir waren relativ schnell unterwegs an diesem Tag. Es war relativ windig vor den Kanarischen Inseln, vor Teneriffa, richtig. Und mit deiner Hand nimmst du nur eben den kleinen Pullermann, weil du Camping-Erkältung, ja. Spreewald. Und da gab es dann so einen Schlag plötzlich, dass ich wirklich über Bord bin. Mit quasi dem kleinen Pullermann in der Hand und tschack, über Bord.
Mit Pullermann,
also alles dabei, über Bord gegangen, hab mich auch ein bisschen verletzt dabei, hab mir den Steiß geprellt und musste dann 6 Wochen lang auf so einem Reifen, kennst du das? Sind wir wieder beim Schwimmen lernen, so eine Art Schwimmreifen. Sitzen, dass ich quasi, sonst hätte ich gar nicht sitzen können, dass ich den Steiß praktisch schone. Ja, das war so mein Segelerlebnis und ja, seitdem.
Das heißt, du hast vor den Kanaren, habt ihr da die ganze Zeit reingepullert, ja?
Ja. Deswegen
sind da nicht vor den Kanaren normalerweise immer die portugiesischen Galeeren,
diese
giftigen Quallen unterwegs. Und jetzt, seitdem ihr da reingepullert habt, sind die jetzt vor Mallorca.
Die haben wir vertrieben.
Hast du dir das mal überlegt, was du angestellt hast?
Die sind auf
Mallorca. Kannst du mal bitte pullern gehen auf Mallorca?
Ja. Könnte man denken, aber ach, ich gönn's denen doch, dass sie dort auch mal ein bisschen was kennenlernen, die Touristen, dass sie nicht nur immer im Wasser rumwuseln, sondern dass sie da mal unterwegs ein bisschen Ballermann kennenlernen und so weiter, die Schönheiten im Inselinneren. Das ist aber tatsächlich eine ernsthafte Geschichte dort mit diesen portugiesischen Galeeren, ja, auch relativ gefährlich.
Die sind hochgefährlich, ja, richtig, genau. Also da kannst du nicht nur irgendwelche Hautirritationen, sondern führt bis zu Herzstillstand mitten im Wasser, natürlich sehr ungesund und so weiter und so fort. Also die haben wirklich massive Probleme. Du darfst dann gar nicht mehr ins Wasser gehen. Ne?
Okay, also nicht anfassen. Liebe Kinder, wenn ihr sowas findet am Strand, die sind so bunt und groß und es ist ja nicht eine Qualle, sondern das sind ganz viele kleine Organismen, also die sich da so zusammensetzen quasi. Also eine große organisierte Masse von quasi kleinen Quallen, also fies. Kleinen Lebewesen.
Fies.
Die Galeere. Da hilft auch kein Gewehre. Die
portugiesische.
Interessant, weil das ist in dieser Woche auch aufgekommen. Die Grünen haben eine kleine Anfrage im Bundestag gestellt, wie viele Waffen dort eigentlich so verschwinden jedes Jahr.
Und nicht im Bundestag.
Nicht im Bundestag, sondern bei der Bundeswehr, Entschuldigung. Ja. Und die Antwort
überraschend. Man könnte den Verdacht haben, dass durch neue Mehrheiten plötzlich wieder mehr Gewehre mit dabei sind, aber.
Ja, aber es sind tatsächlich in den letzten 8 Jahren 75 Gewehre verschwunden. 75 Gewehre bei der Bundeswehr weg. Jetzt werden viele sagen, gut, die Dinger funktionieren ja eh nicht, also ist es nicht ganz so schlimm. Aber ich finde es schon erstaunlich. 75 Gewehre, das ist schon eine ganze Menge. Was machen die Leute damit?
Gute Frage. Sind die einfach nur, sind das so Aktenleichen, dass das irgendjemand vergessen hat, das beim Verschrotten auszutragen? Oder
natürlich.
Also ich meine, wenn jetzt der Herr Hart sein Gewehr mit nach Hause nimmt und am Montag ist das Gewehr plötzlich weg, dann musst du doch da
irgendwie Bescheid.
Das fällt doch auf, wenn die dann plötzlich durch die Heide marschieren und alle laufen mit ihrem Rucksack und ihrem Gewehr da lang und nur hier Kadett Arsch hat kein Gewehr mehr, dann fällt das doch auf. Dann musst du dir doch erklären, hier Kadett Hart, wo ist denn ihr Gewehr hin? Und was sagst du dann?
Habe ich verloren, aber diese Angabe ist ohne Gewehr. Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Wahrscheinlich.
Ja?
Und dann ist Ziehung.
Ja. Genau.
Aber ja, ich verstehe es auch nicht. Und weißt du, da hast du immer gesagt, Uschi hier von der Leyen, das ist so ein Flintenvibe von wegen. Nicht mal auf die kannst du aufpassen.
Nee, nicht mal das. Ja, jo, was hatten wir denn sonst noch? Ja, natürlich Datenschutzgrundverordnung, meine ich.
Ich wollte gerade sagen.
Ja.
Ja, ich habe eben schon die ganze Zeit, als du am Anfang gesagt hast, hier, guten Tag, Herr Klein und so weiter, habe ich schon gedacht,
siehst du?
Kann ich dich jetzt schon verklagen eigentlich? Du hast meinen Namen genannt, persönliche Daten. Das ist jetzt zuordnenbar, dass ich derjenige welche bin, mit meiner Stimme verknüpft. Eigentlich kann ich dich direkt, du hast keine schriftliche Genehmigung von mir, oder?
Guten Tag, Herr X. Jetzt fällt mir gerade ein, gab es nicht mal so eine Fernseh, oder immer Frau X und Herr Y, gab es
die lief im DDR-Fernsehen.
Wirklich?
Die hieß, genau.
Kannst du dich
erinnern? Die habe ich als Kind gesehen.
Frau X.
Wie ich, alter Wessi.
Ja.
Ja, ich als alter Wessi war dann im Osten zu Besuch bei der Verwandtschaft.
Ja.
Und dann lief die im Fernsehen. Und der Moderator, ich weiß nicht, der machte auch so einen sehr ernsten Eindruck damals auf mich. Und dann ist das Frau X, Frau Y und Herr Z gewesen. Und ich fand das damals sehr,
kann das sein, innerlich. Kann das sein, dass das sowas wie Aktenzeichen XY ungelöst war?
Nee.
Gab's das nicht? Herr X
nein.
Und Frau Z?
Nee.
Ich weiß es auch nicht mehr. Schade. Naja, aber
im Westen wurde nicht gelöst. Im Osten wurde alles gelöst.
deswegen
war das eine andere Sendung.
Aber die waren ihrer Zeit weit voraus.
Aber die hieß irgendwie ganz anders. Ich weiß es nicht mehr. Wie, bin ich hier der Ossi und muss ich das wissen? Nein. Das hieß,
ich
wünsch dir was, aber so
Frau,
in der Art.
Frau X, ja, kann ich mich erinnern. Naja, also das war damals jedenfalls schon angewandter Datenschutz. Ich freue mich jetzt über die vielen E-Mails, die ich bekomme. So nach dem Motto, wir möchten uns von Ihnen verabschieden. Ja, in Zukunft erhalten Sie keine Informationen mehr von uns, da Sie uns leider keine ausdrückliche Einwilligung gegeben haben und so weiter und so fort, in Kontakt zu bleiben.
Das ist dürfen toll, Sie ja dann schon nicht mehr.
Dürfen Sie eigentlich nicht
das
mehr.
Das Lustige ist ja, also nee, ich hab jetzt an dem Donnerstagnachmittag, plötzlich ging es so richtig los, hatte ich dann, also insgesamt, ich glaube, so über die Woche verteilt waren es über 80 E-Mails.
Alles voll, ja.
Mit
ja,
diesem Quatsch
da. Postfach, ja.
Ja, und das Lustige ist eigentlich ja, diese Datenschutzverordnung ist ja vor 2 Jahren theoretisch schon in Kraft getreten. Mhm. Und jetzt ist sozusagen die Deadline. Jetzt muss es also umgesetzt sein.
Ja.
Und das Lustige ist ja eigentlich, dass wenn du den Leuten jetzt schreibst, sie hätten ja vorher immer noch mal sagen können, ja, du hast vergessen, du musst da noch draufklicken und einfach nerven, bis die Leute endlich da draufklicken. Aber theoretisch dürfen sie jetzt ja überhaupt nicht mehr schreiben. Und wer es gestern am Donnerstagnachmittag dann einmal gemacht hat, ist doch jetzt vorbei, das ist doch jetzt Ruhe, oder?
Ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht, wie haltbar oder wie belastbar diese ganze Verordnung ist. Im Grunde, also das, was man kennt, wir hatten, glaube ich, letzte Woche darüber gesprochen, das, was man kennt aus Brüssel, da wird ja dann viel verordnet und dann wird es zum Teil wieder zurückgenommen. Das Beispiel mit der krummen Banane, weißt du noch, Bananenkrümmungsverordnung und so weiter. Diese, das heißt also viele Gesetze oder viele Geschichten, die da eingebracht werden, sind ja auch relativ inkonsistent. Was ich übrigens für ein tolles Wort halte.
Ja.
Ich bin über dieses Wort gestolpert. Entschuldige, dass ich einfach weiter plappere. Und zwar bei irgendeinem Artikel.
Was hat der Arzt zu dir gesagt, oder? Die könnten jetzt langsam in
könnte
in
man denken nach
Inzidenz werden.
Ja, nach meinem Campingaufenthalt, oder? Camping auf Halbinsel. Wie heißt sie? Mensch, jetzt habe ich's.
Krim.
Auf der Krim warst du. Nein, nicht auf der Ratsch, Halbinsel Ratsch, mein Gott, ich vergesse es.
Ja.
Al-Shado, so ist der Ort dazu, ja. Nee, aber das hat
was hat das jetzt mit Inkontinenz?
Das hat nichts mit Inkontinenz zu tun, auch wenn ich mir dort alles verkühlt habe und einen Campingstuhl habe seitdem und was weiß ich. Nein, inkonsistent ist quasi das. Ja, ich wollte erzählen, diesen Begriff hat benutzt der neue US-Botschafter in Berlin. Jetzt weiß ich allerdings gar nicht, wie der Typ heißt.
Gelesen.
Ich weiß nicht, jetzt ist muss man sich wahrscheinlich... Weißt du, wie er heißt? Kannst du mal gucken?
Nee, habe ich vergessen, aber...
Ist ja auch egal. Ja,
also, aber auf jeden Fall, dass der von sich selbst sich rühmt, dass er besonders inkonsistent ist. Oder was,
richtig. Ne? Und sein Chef, der Donald Trump, ist es nämlich auch. Inkonsistent im Sinne dessen, dass man eigentlich wandelbar ist.
Richard Grenell,
genau. Inkonsistent, also man hat im Grunde genommen keine Haltung. Man hat keinen Standpunkt, beziehungsweise die Haltung, den Standpunkt, den man einnimmt, kann man auch jederzeit wieder verlassen und sich's anders überlegen. Richtig?
Ja, so ungefähr.
Könnte man also sagen.
Ich würde sagen, wankelmütig. Manisch-depressiv nennt man das, glaube ich, als Krankheitsbild, wenn jemand so sehr hin und oder Borderline immer so hin und her switcht und man kann überhaupt nicht mehr einschätzen, bringt er dich gerade um oder will er dich nur umarmen?
Ja, der hat den Journalisten dort so sinngemäß in die Notizbücher diktiert oder wahrscheinlich haben die inzwischen, gehen die alle mit iPhone hin, ja, und halten es. Also hat er sinngemäß gesagt, denn es ist auch für Donald Trump ein großer Vorteil, dass er inkonsistent ist. Das heißt, dass man nicht im Voraus sagen kann, wohin er steuert. Und da hat es den allen erstmal die Sprache verschlagen.
Hast du jetzt gerade gesagt, dass der amerikanische Präsident es nicht mehr halten kann und nachts mehrmals raus muss und es nicht steuern kann, wo es hingeht? Hast du das gerade gesagt?
Und dass es ein Vorteil ist für ihn. Ja, dann hat er was zu tun.
Ja,
das ist auch wenigstens in Bewegung und kommt auf keine dummen Gedanken.
Ja. Das mit den Fremdwörtern, ich kriege die nie auseinandergehalten.
Inkonsistenz und Inkontinenz.
Ja, aber Entschuldigung, da ist ja wirklich, man regt sich ja über, man kann sich ja fast über gar nichts mehr aufregen. Die machen ja so viel, ja, Sachen, wo man früher hätte man sich über eine Einzelheit, ach, da wären ganze Regierungen drüber gestürzt, aber die schaffen es ja bei, auch bei diesem ganzen Personal, auch der, jetzt hier der neue Botschafter, die sagen Sachen, wo du denkst, das war früher, war das ein K.O.-Kriterium, dass ein Diplomat, ja, nicht Wort hält, nicht auf einer Linie bleibt oder das durchzieht, sondern dass er von sich sagt, das, was ich Ihnen heute sage, kann nicht morgen ganz anders sein. Das ist ein No-Go früher gewesen.
Das ist ja auch ein Novum, dass ein Botschafter den Deutschen oder überhaupt ein Botschafter in irgendeinem Land den Unternehmen dieses Landes ans Herz legt, bitte macht keine Geschäfte mit irgendeinem Feind von uns. Was heißt bitte? Er hat quasi gesagt, ich warne euch davor. Also das war ja so seine erste Amtshandlung, den deutschen Unternehmen zu sagen, als frisch, introduzierter Botschafter zu sagen, wehe, ihr macht Geschäfte mit dem Iran. Das ist unser Feind und deswegen gibt's da keine Geschäfte. Das war ja eigentlich auch schon ein ganz schön heftiges Ding.
Es ist unfassbar, so unfassbar. Ja, schön. Ja. Hast du eigentlich diese Woche mitbekommen, was im ungarischen Fernsehen los war? Hast du das gesehen per Zufall?
Ungarisches Fernsehen? Nee, gar nicht, sagt mir nichts.
Guckst du nicht so oft, ne?
Nee, ja, guck
ich nicht. Siehst du mal, ich habe damals DDR-Fernsehen geguckt und du guckst noch nicht mal ungarisches Fernsehen. Nee, die haben doch tatsächlich gemeldet in den sozusagen fast ja schon amtlichen Nachrichten, muss man ja in Ungarn inzwischen sagen, bei der Medienlandschaft, wo die Regierung überall rein regiert, dass in die Essen, siehst du, wir waren eben bei deiner Tante, wie heißt sie, Ingeborg?
Ingrid.
Tante Ingrid,
ja.
Ja, dass die Stadt Essen jetzt umbenannt wird, und zwar während des Ramadan, also des muslimischen Fastenmonats, aus Respekt vor den Muslimen, die in Deutschland, vor allem natürlich in Westdeutschland dann leben, da könnte man denen ja nicht zumuten, dass sie den ganzen Tag auf Essen gucken müssen, also auf die Stadt Essen, hätten sie die Stadt in Fasten umbenannt.
Ach Quatsch.
Und das ungarische Fernsehen, hast du nicht mitbekommen?
Nee.
Das ungarische Fernsehen hat es in den Nachrichten gemeldet. Und das Schöne ist, das geht auf eine muslimische Satire-Seite zurück. Eine hier von deutschen Muslimen betrieben, die also wirklich auch einen sehr schönen, schrägen, schwarzen Humor haben, sich selbst also auch ganz gut auf die Schippe nehmen. Die haben das gemeldet auf ihrer Seite. Und das ungarische Fernsehen hat sich damit draufgesetzt und hat sich natürlich fürchterlich darüber aufgeregt. Daran sieht man, wie Frau Merkel in Deutschland regiert
ist
und
ja so
Flüchtlinge reinlässt und so weiter. Dass es jetzt schon so weit ist, dass deutsche Städte sich umbenennen müssen, nur wegen des Ramadan.
Die Leute glauben sowas.
Großartig.
Die Leute glauben sowas.
Ja.
Es steht auch immer wieder, wenn man so guckt im Netz, dass es so Geschichten gibt, keine Ahnung, irgendwelche wild gewordenen Banden aus Rumänien würden auf unseren Autobahnen irgendwelche Busse stoppen oder auf den Raststätten sich heimlich in vollbesetzte Busse schleichen, dort irgendwelches Betäubungsgas einleiten und dann von allen Leuten die Portemonnaies klauen und die Wertsachen. Solche Sachen werden im Internet verbreitet. Also und dann gibt's auch wirklich Leute, die das glauben und dann sagen scheiß Ausländer und so weiter, alle ausweisen, alle raus. Ja, das ist unfassbar, dass es Menschen gibt,
die sowas verbreiten. Weil sie dann auch so glauben wollen, dass auch wenn man sagt, Entschuldigung, Polizei hat da nichts drüber, wir finden niemanden, der da sagt, ich war dabei, ich bin ausgeraubt worden, dann heißt es ja direkt, ja, die wurden alle bestochen, die dürfen nicht darüber reden.
Richtig,
und das
richtig,
ist alles, ne? Also du kommst da auch nicht gegen an, du kannst es auch nicht gerade stellen.
Sind wir wieder beim Thema Verschwörungstheorie, weil du bist ja sofort Verschwörungstheoretiker. Ja, um Gottes Willen, aber jetzt wieder letztens gelesen, in München, angeblich in irgendwelchen C- und A-Kaufhäusern, würden jeden Tag Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Flüchtlingen dort reinmarschieren und würden quasi ihre getragenen Sachen ablegen und sich völlig neue Sachen dort aus den Regalen nehmen und das dort alles zurücklassen mit einem riesen Müllhaufen, und die würden dort rein und völlig unbehelligt auch wieder rausspazieren und dann kommen die investigativen Journalisten, die das aufdecken und fragen, dann interviewen die Verkäuferin und die sagen, ja, wir dürfen nicht darüber reden. Solche Sachen. Das geht ja seit Monaten so. Das ist unfassbar. Also, wie gesagt.
Also, investigativer Journalist heißt in dem Fall jemand, der einen Blog schreibt, oder wie?
Genau.
Oder eine Facebook-Seite hat.
Und so ein Blog geht ja immer so los, ich habe ja eigentlich nichts gegen Ausländer. Aber jetzt müssen wir doch mal, also über die Geschichte muss man doch wirklich mal reden dürfen. Ja, die habe ich wirklich.
Die Cousine von meiner Freundin
hat. Genau, der einen kennt und da habe ich das her. Also aus allererster Hand.
Das war früher, früher war das so schön harmlos. Da war das die Spinne in der Yucca-Palme. Das sind ja im Prinzip die gleichen Geschichten.
Ja.
Meine Cousine arbeitet gelandet bei jemandem, der wiederum hat eine Freundin, die ist bei Aldi, sitzt die an der Kasse. Und weißt du, was da letztens passiert ist? Da gab's Yucca-Palme irgendwo. Ich habe noch nie Yucca-Palme bei Aldi gesehen, aber egal. Und da war die Spinne und in der Bananenkiste. Und früher waren das solche Dinger. So, da haben sich dann alle gegruselt und gut war. Und jetzt, heutzutage trifft's nicht mehr die arme Spinne, sondern, ja, dann andere arme Menschen. Ne?
Heutzutage, ich sag dir. Micha, jetzt nochmal ganz kurz in deiner Funktion als Meteorologe. Das ist ja auch immer ganz spannend, nochmal die Wetterwoche zusammenzufassen. Das war ja auch wieder extrem, was uns da so geblüht hat. Das heißt, von Unwettern, nicht nur in Sachsen, bis hin zu Hitzewelle, alles dabei gewesen. Hm?
Richtig, genau. Also eigentlich haben wir im Moment gerade so ein bisschen, ja, auf der einen Seite ist es Aprilwetter, sprich sehr, sehr wechselhaft, kann es mal hin und her gehen. Auf der anderen Seite haben wir eine richtige Wärmewelle, also was auch für den Mai außergewöhnlich warm ist.
Ja.
Und, ich sag's immer so ein bisschen, ich bin ja fast schon Trübsalbläser, aber man hat es ja schon schwer, sich über dieses Wetter so ganz uneingeschränkt zu freuen. Ich sitze auch gerne draußen, ich sitze auch gerne in der Sonne, aber irgendwie beschleicht mich auch so ein mulmiges Gefühl immer dabei, dass das mit dem Klimawandel wohl dann doch nicht mehr allzu lange dauert. Nein, das ist natürlich ein Ausreißermonat, das muss man schon sagen. Aber
was mir auffällt, Entschuldigung, dass ich unterbreche, was mir auffällt, die Wochenenden sind immer so erstaunlich schön, ja, also es wird so in der Woche immer so kleiner und an den Wochenenden ist es toll und da könnte man ja fast meinen, da würde ein Algorithmus dahinter stecken.
Was ist das?
Was ist das? Sehr schön, es fehlt, pass auf, jetzt, das war in dieser Woche auch noch ein großes Thema, es fehlt uns Deutschen grundsätzliches Wissen über den digitalen Wandel, das zumindest sagt die Bertelsmann Stiftung. Die Hälfte aller Deutschen weiß nicht mal genau, was sein Algorithmus ist. Ja. Während die andere Hälfte befürchtet,
die eine Hälfte, die befragt wurde, die litt unter Alkoholismus und wusste dann nicht, ob man so ausspricht.
Algorithmus, ja. Also im Grunde genommen, Algorithmus, wenn wir das mal ganz kurz erklären müssen, so als hätte jemand in die Wetterdatenbank eingegeben, in der Woche kann es immer ein bisschen schwächeln, aber am Wochenende bitte immer schönes Wetter. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, Algorithmus ist einfach ein Computerprogramm, ganz simpel gesagt.
Da bestimmte also Regeln.
Kleinteil eines Computerprogramms.
Ja,
genau. So, und also also Algorithmus wäre zum Beispiel, dass wenn man ein elektronisches Heizungsventil hat. Es ist warm, also Heizkörper zudrehen, es ist kalt, also Heizkörper aufdrehen. Das wäre schon ein einfacher Algorithmus. Nee, tatsächlich, also was du sagst es gerade so, früher haben sich die Menschen eigentlich meistens eher geärgert, dass pünktlich am Wochenende das Wetter schlechter ist. Mhm. Das fällt einem wahrscheinlich auch immer mehr auf, weil man gerade dann ja das Wetter bräuchte, um irgendwas zu machen. Unter der Woche, wenn man im Büro sitzt oder so, dann stört es nicht so groß. Aber du hast recht, im Moment wirklich, meistens haben wir mit den Wochenenden Glück gehabt und die richtigen Einbrüche, die kamen dann in der Woche. Das ist aber ja eher Zufall. Es gibt bei vielen solchen Entwicklungen, wo sich Hochs und Tiefs bewegen, gibt es gerne schon mal so eine Wellenbewegung, die so einen Rhythmus von 7 bis 10 Tagen mal einnehmen kann. Das ist auch nicht immer so. Aber ja, tatsächlich im Moment sind wir, was die Wochen angeht, auf der etwas glücklicheren Seite.
Also Algorithmus, um es nochmal zu sagen, Computer können im Grunde genommen Entscheidungen auf der Basis von diesen Algorithmen vollautomatisch treffen. Und wir sind ja hier auch da, um ein bisschen Licht ins Radiogeschäft zu bringen. Wir sind ja nun mal das Radio oder vom Radio, Micha. Das ist, musst du dir vorstellen, zum Beispiel ein Musikredakteur sagt jetzt, Adel Tawil ist für mich der Favorite. Für mich ist das absolut toll. Ja. Das heißt, der gibt dann den Algorithmus. Adel Tawil, keine Ahnung, alle 2, alle 3 Stunden muss der laufen, ja, in diesem Programm. Und dann übernimmt im Grunde genommen der Computer vollautomatisch die Entscheidung darüber, wann Adel Tawil läuft. Hauptsache, er läuft oft genug.
Und, ja. Weil sonst wäre das Problem, weißt du, früher, als es eben die Algorithmen noch nicht so gab dann hättest du wahrscheinlich da gesessen und jeden Morgen überlegt, oh, was spiele ich heute? Ich spiele heute Frank Sinatra. Und dann hättest du jeden Morgen da gestanden, was mache ich heute? Ah, mir fällt gerade ein, ich könnte mal Frank Sinatra spielen. Und wahrscheinlich hätten dann alle Leute draußen gesagt, oh, jeden Morgen spielt der Frank Sinatra. Und auch nur in der Reihe. So, aber so kannst du dem Computer ja sagen, was super ist, was viele Leute mögen, ist Adel Tawil. Revolverheld mögen auch viele. Und dann kann der Algorithmus sagen, okay, ich spiele jetzt Adel Tawil, aber nicht alle 5 Minuten, sondern warte ich noch ein bisschen, dann kommt der nachher nochmal wieder. Richtig. Und zwischendurch als Kontrastprogramm spiele ich vielleicht ein. Aber das musst du dem Algorithmus ja alles beibringen. Also du kannst es jetzt nicht auf den Algorithmus alles schieben.
Ich glaube, dass es auf die Weltherrschaft von Adel Tawil hinausläuft. Ja, der Algorithmus bestimmt, wir wollen immer wieder Adel Tawil hören und irgendwann übernimmt er die Weltherrschaft und das macht mir große Angst, ehrlich gesagt.
Ja, weißt du, früher hat man den Adel abgeschafft in Europa, in großen Revolutionen. Ich glaube, so ganz heimlich kommt der Adel wieder zurück.
Ja, wir wollen ja auch nichts gegen den Adel sagen, um Gottes Willen. Ist doch toll.
Ich mag den Adeltag,
ja, das ich ist auch. Gar kein Thema. Ich auch. Hat jetzt auch eine Fußballhymne, Fußballhit gemacht. Siehst du, da kommen wir schon wieder jetzt langsam zum nächsten Thema. Fußball-Weltmeisterschaft, noch 3 Wochen ab jetzt. Das wird auch sehr, sehr spannend. Sind die Engländer eigentlich dabei?
Ja, oder? Die Engländer sind dabei. Glaub, oder weißt
ja.
du
das? Ja.
Also die, schon, Holländer, ne? die Holländer, die Niederländer sind wieder
ja, nicht mit dabei. Ja, aber die Engländer sind schon dabei. Wir müssen nämlich langsam zum Ende kommen, lieber Herr Klein. Und englische Forscher, und das finde ich, ist auch nochmal eine Meldung, die hier einen schönen Schlusspunkt setzt für heute. Englische Forscher, denen ist es tatsächlich gelungen, den besten Witz der Welt zu ermitteln.
Ach.
Ja, da ist er
sprachlos. Welcher soll das denn? Der beste der Witz, Welt, also der, nicht nur Deutsch wirklich, irgendwo.
Nein, das ist der beste Witz der Welt. Wir erzählen ihn auf
Treffen Deutsch. Treffen sich zwei Päpste.
Nein, pass auf.
Das war früher so ein ja. Witz, der wo immer sagt, ach, treffen sich zwei Päpste. Ja, und dann dankt der eine ab und jetzt gibt's zwei. Ja. Was willst du da machen?
Pass auf,
ja.
Erzähl mal, ich bin gespannt. Wir machen jetzt wieder gespielter Witz. Du bist jetzt ein Polizist und ich bin ein Jäger. Mhm. Ja, ich bin ein Jäger. Okay. Und ich sitze jetzt also gerade im Wald, das ist irgendwie mitten in der Nacht und ich rufe dich jetzt an. Ja, also ich rufe dir, du gehst jetzt bei der Polizei ans Telefon.
Ach so, ich bin am Telefon.
Du bist der Polizist, der da ans Telefon geht, ja? Und nochmal, ja. Damit es auch wirklich gleichen Grund gibt, dass alle lachen. Es ist der beste Witz der Welt, von englischen Forschern so ermittelt. Und ich habe ihn gefunden bei YouTube, da hat ihn ein Olli erzählt und er hat über 1 Million Zugriffe auf das Ding oder knapp 1 Million Zugriffe. Der muss gut sein, der muss mega gut sein. Deswegen jetzt lege ich die Messlatte ganz hoch, auch die Erwartungshaltung. Also, Jäger ruft bei der Polizei.
Bin ich jetzt ein britischer Bobby oder darf ich ein deutscher
Polizist sein? Du darfst ein deutscher, Polli. Wir erzählen das, okay. wir erzählen das in Deutsch, ja. Das yes. heißt also, für alle, die jetzt klauen bei C&A unterwegs sind oder wo auch immer in Reisebussen irgendwelches Gas versprühen, ihr müsst jetzt ganz genau hinhören, dass ihr es versteht. Also, Jäger ruft bei der Polizei an.
Und Jäger sagt, ruft bei der Polizei ja, an.
Okay. Und sagt.
Moment.
Hallo.
Hallo.
Jäger.
Oh, Moment.
Es klingelt. Es klingelt.
Schnapp, er ruft jemand an.
Ja, ja. Hallo?
Polizeiwache, Oberkommissar, Kommissar, Wachtmeister, ja.
Hallo Polizei, ich bin so aufgeregt. Mein Jagdfreund, stellen Sie sich das vor, mein Jagdfreund liegt jetzt hier auf dem
beruhigen Sie sich erstmal, so schlimm kann es, ist jemand doch. Tot? Das kann gar nicht so schlimm sein.
Das weiß ich nicht. Also, es verlässt, aber es kann natürlich auch sein, also, dass er tot ist. Er ist angeschossen. So, jetzt kommt dein Part, ganz wichtig, damit der Witz funktioniert. Ja. Du musst jetzt sagen, vergewissern Sie sich erstmal, ob Ihr Jagdfreund wirklich tot ist. Ja, kannst du bitte diesen Satz? Ja.
Okay.
Ja, ja. So. Okay, also nochmal.
Vergewissern Sie sich also, doch.
Also, fangen wir mal an. Okay. Ja, so, hallo, ist da die Polizei? Hallo?
Hier ist Polizeiwacht, Oberkommissar Meister.
Gott sei Dank, dass ich Sie erreiche, mein Jagdfreund. Mein Jagdfreund liegt hier auf dem Waldboden, ja, er ist verletzt, er ist angeschossen. Ich glaube, es kann sein, er ist vielleicht sogar tot, um Gottes Willen.
Atmen Sie mal ganz ruhig erstmal durch, wie Sie glauben, der ist tot. Ja. Sie rufen hier an und wissen gar nicht genau, was Sache ist. Jetzt vergewissern Sie sich erstmal, dass Ihr Jagdfreund denn auch wirklich tot ist.
So, pass auf jetzt. Ruhe, ja, kurz Ruhe am Telefon. Dann hörst du plötzlich einen Schuss. Und dann sagt er, so, ist erledigt. Und was soll ich jetzt machen?
Wir kommen, bleiben Sie da. Fassen Sie die Leiche nicht an.
Ist erledigt.
Was soll ich das jetzt ist der machen? Beste Witz der Welt.
Angeblich der beste Witz der Welt. Muss mal gucken, muss mal irgendwie googeln und fast 1 Million Mal geklickt, während wir das hier nachspielen, wahrscheinlich 3 Millionen Mal geklickt. Micha,
ach du mein Güte,
bleib am Leben. So, und
auf diesem Niveau sagen wir jetzt Tschüss, ja.
Bis nächste Woche im Radio oder wo auch immer, ja?
Bis dann.
Tschüss.